Das Lokalmagazin beim Freien Radio auf 96,6 MHz.
Wir geben der Region eine Stimme.
Das Lokalmagazin beim Freien Radio.
Montags und freitags von 10 bis um 12.
Ja, hallo, herzlich willkommen zur zweiten Stunde vom Lokalmagazin. Und zwar haben wir jetzt ein Interview für euch und da haben wir einen Gast da. Möchten Sie sich einmal ganz kurz vorstellen?
Kann ich gerne machen. Ich bin Michael Butter. Ich bin hier in Tübingen Professor für Amerikanistik.
Ja, dann sind wir zurück beim Interview und würden vielleicht einfach einsteigen. Also wir möchten heute über das Thema Verschwörungstheorien sprechen. Das ist wahrscheinlich das Thema, zu dem Sie immer eingeladen werden zu Interviews. Wollen Sie vielleicht einfach einmal erzählen, wie Sie dahin gekommen sind?
Da war viel Zufall im Spiel. Ich wollte eigentlich meine Doktorarbeit schreiben über mittelalterliche englische Literatur und wollte dazu auch mal einen Kurs machen in England, als ich da studiert habe. Da bin ich nicht reingekommen. Ich bin in einem Kurs zur amerikanischen Postmoderne gelandet, wo ich dem Autor Don DeLillo begegnet bin. Über den habe ich dann meine Magisterarbeit geschrieben vor vielen Jahren in Freiburg. Und bei DeLillo gibt es in einem Roman einen Professor für Hitlerstudien, der unterrichtet Hitlers Privatleben an einer Uni. Und ich habe mich irgendwann gefragt, worüber macht er sich denn lustig? Und habe dann festgestellt, dass es ganz viele amerikanische Romane gibt, in denen Hitler als Figur auftritt. Also Hochkultur, Populärkultur, Trash-Literatur, wo ganz viele Fragen der amerikanischen Identität verhandelt werden. Und darüber habe ich dann meine Doktorarbeit geschrieben. Und in den 70er, 80ern gibt es da ganz viele Verschwörungsthriller, wo es immer darum geht, Hitlers Tochter, Hitlers Sohn, Hitlers Klone werden in die USA geschmuggelt, sind dann irgendwann 40 Jahre später kurz davor, Präsident zu werden. Und so bin ich zu dem Thema Verschwörungstheorie, Verschwörungsszenarien in der Literatur gekommen. Das wurde dann mein zweites Buch, Die Habilitation. Da ging es um amerikanische Verschwörungstheorien vom 17. Jahrhundert bis in die 1950er Jahre, weil das noch nicht erforscht worden war. Es haben sich damals sehr wenig Leute mit dem Thema beschäftigt. Das erschien 2014 und da dachte ich eigentlich, ich bin durch. Und dann geschah die russische Annexion der Krim und der Einmarsch im Donbass. Und auf einmal riefen bei mir lauter Journalisten an, die verstehen wollten, warum sie als NATO-Sprachrohr oder Lügenpresse beschimpft werden. Und auf einmal war das Thema hochaktuell. Seitdem ist es nicht weniger aktuell geworden. Mein Fokus hat sich von den USA im Grunde global ausgeweitet, natürlich mit einer besonderen Konzentration auf Europa und insbesondere auch auf Deutschland. Und im Grunde geht es mir seit vielen Jahren so wie Michael Corleone im dritten Teil des Paten. So, just when I thought I was out, they call me back, pull me back in.
Und wie würden Sie denn für unsere ZuhörerInnen den Begriff Verschwörungstheorie definieren? Kann man das definieren?
Ja, man kann das eigentlich ganz gut definieren. Es gibt auch jenseits der Disziplinen in der Forschung, die sich über viele Dinge uneinig sind, einen relativ großen Konsens, was die Definition von Verschwörungstheorien angeht. Im Grunde gehen Verschwörungstheorien immer von drei miteinander verknüpften Grundannahmen aus. Sie behaupten erstens, dass alles geplant wurde. Das heißt, nichts geschieht durch Zufall. Irgendeine Gruppe zieht da die Strippen und die planen die Sachen nicht nur, weil planen kann man ja viel, sondern die sind in der Lage, diese Pläne dann auch über einen langen Zeitraum in die Tat umzusetzen. Zweitens ist nichts so, wie es scheint. Das heißt, man muss immer hinter die Kulissen blicken, den Vorhang beiseite ziehen, um zu erkennen, was da wirklich geschieht. Denn diese Gruppe, die alles geplant hat und alles durchführt, die Verschwörer, die operieren im Verborgenen. Und wenn man mal begriffen hat, dass es diese Verschwörung gibt, dann sieht man auch, dass alles miteinander verbunden ist. Dass es da Verbindungen gibt zwischen Personen, Institutionen und Ereignissen, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben, aber in der Logik der Verschwörungstheorie als Ursache und Wirkung miteinander verknüpft werden. Zum Beispiel in der Corona-Zeit die 5G-Technologie und das Coronavirus, wo dann behauptet wurde, die 5G-Technologie wäre verantwortlich für die Entstehung des Coronavirus.
Ja, ich erinnere mich auch an Chips, die einem bei der Impfung gespritzt werden.
Ja.
was denken Sie denn, warum wir in der letzten Zeit so einen Zuwachs haben an Verschwörungstheorien? Warum glauben die Leute mehr dran?
Das tun sie gar nicht, muss man sagen. Nee. Also insbesondere in Deutschland können wir ganz sicher sagen, dass sie das nicht tun. Es gibt so seit 2015, also quasi seit das Thema durch die Krimkrise und den Ukraine-Krieg aktuell wurde, Erhebungen, die versuchen, das zu messen, was die Psychologie Verschwörungsmentalität nennt. Das heißt, so eine allgemeine Neigung zu Verschwörungstheorien. Nicht der Glaube an bestimmte Verschwörungstheorien, sondern so eine generelle Mentalität. Das ist sehr schwierig. Diese Studien sind in vielerlei Hinsicht problematisch, gerade wenn man eher so qualitativ arbeitet, wie ich das mache. Aber da die den Leuten seit vielen Jahren immer wieder dieselben Aussagen vorlegen, zu denen, die dann sagen sollen, stimme zu, stimme eher zu, weiß nicht, stimme eher nicht zu, stimme überhaupt nicht zu, lässt sich da über die Zeit schon eine Tendenz abzeichnen. Und da muss man sagen, von 2019 bis 2021 ist zum Beispiel, wenn man diesen Studien glaubt, zum Beispiel der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Glaube an Verschwörungstheorien zurückgegangen in Deutschland. Das heißt, während der Corona-Krise haben weniger Leute dann an Verschwörungstheorien geglaubt als vorher. Mittlerweile sind wir wieder auf dem Niveau so von 2017, 19. Das heißt, vermutlich können wir davon ausgehen, es gibt da eine relativ große Konstanz. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine Zunahme der Popularität. Was wir aber haben, sind vermutlich zwei Dinge. Zum einen fallen sie uns im Privaten mehr auf. Das hat sehr viel mit der Corona-Krise zu tun. Und zum anderen sind Verschwörungstheorien halt vielleicht politisch einflussreicher geworden. Auf jeden Fall in den USA, eventuell auch in Deutschland.
Ja, also es ist eher so ein klassischer Fall von, die sind vielleicht auch ein bisschen lauter geworden oder auch mehr im Medien oder online präsent und an sich gar nicht zahlenmäßig mehr Leute geworden, sondern das hat sich einfach verlagert, vermutlich eher aus Internetforen, die man privat aufsuchen musste, jetzt auch eher dann mehr auf die For You-Page oder den Algorithmus von Privatpersonen.
Ja, also ich glaube, dass man sich vor Augen führen muss, dass da zwei Dinge zusammenkommen. Das eine ist, als die Corona-Krise begann, waren die Medien schon sehr sensibilisiert für das Thema Verschwörungstheorien. Weil wir hatten halt, wie gesagt, die Ereignisse von 2014, dann hatten wir die, in Anführungszeichen, Flüchtlingskrise 2015, die Verschwörungstheorien generiert hat. Wir hatten den Brexit, wir hatten die erste Wahl von Donald Trump. Und das waren ja alles Ereignisse, wo Verschwörungstheorien in der Öffentlichkeit breit diskutiert wurden. Das heißt, als im Frühjahr 2020 das alles richtig losging, waren ganz viele Journalistinnen und Journalisten schon darauf gepolt, nach Verschwörungstheorien zu schauen. Ich habe, glaube ich, im Mai 2020 200 Interviews gegeben. Also das, und ich hätte noch 200 mehr geben können. Das ist also deutlich mehr als in all den Jahren davor. Das andere, was dazu hinkommt, ist, dass die meisten Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, in der Regel ihre Überzeugungen für sich behalten, wenn sie in realen Kontexten unterwegs sind, wo sie wissen, ihre Überzeugungen werden nicht geteilt. Die haben nämlich, anders als das Klischee vielleicht besagt, kein Interesse daran, ständig anzuecken und Probleme zu bekommen. Und eigentlich geht das ja auch ganz gut. Also niemand muss irgendwie bei der Arbeit in einer Radiosendung oder wo er sonst arbeitet, über den großen Austausch sprechen. Niemand muss in der Chorprobe über 9-11 reden und so weiter. Und dann kommt Corona und es geht nur noch um die Frage, können wir uns treffen, zu wie vielen können wir uns treffen, wo können wir uns treffen. Dann geht es um die Frage, bist du geimpft? Wenn nicht, warum bist du nicht geimpft? Hattest du noch keinen Termin? Willst du dich nicht impfen lassen? Und das heißt, dass all diese Themen, an die Verschwörungstheorien zu Corona geknüpft waren, Teil des täglichen Diskurses wurden. Die wurden in Familien, in Freundeskreisen verhandelt und natürlich haben dann auch Leute gesprochen, die gesagt haben, Moment mal, ich glaube, das stimmt alles gar nicht, wir werden da belogen. Natürlich können wir jetzt hier im November 2020 mit 20 Leuten im Partykeller feiern und wir können auch deine Großmutter einladen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und dadurch entstand dann natürlich ganz viel Konfliktpotenzial und es machte sich halt der Eindruck breit, das wird immer mehr, die werden immer zahlreicher. Dabei wurden sie vor allem nur sichtbarer.
Ja, ich erinnere mich noch, als ich bei Mercedes Ferienjob gemacht habe zu dieser Zeit, hatten wir ein einziges Mal in diesen ganzen Wochen, wo ich dort war, einen Bandstopp. Und dann hieß es direkt auch, ah, das sind die Russen. Die Russen sind jetzt dafür verantwortlich, dass das Band bei Mercedes jetzt eine halbe Stunde lang stand, was vorher sicherlich so auch nicht gewesen wäre.
Ja. Was sind denn so Faktoren, die Leute anfällig machen? Also Sie hatten in dem Vortrag darüber gesprochen, aber das fand ich dann doch recht interessant, wie Leute dazu kommen, Verschwörungstheorien zu glauben.
Also es gibt verschiedene Perspektiven, aus denen man das angehen kann. Man kann zum einen über soziodemografische Faktoren sprechen. Da kann man sagen, Männer sind etwas anfälliger als Frauen, Ältere etwas anfälliger als junge Menschen. Und je niedriger der Bildungsgrad ist, desto höher ist auch die Tendenz, an Verschwörungstheorien zu glauben. Das sind allerdings immer nur so statistische Wahrscheinlichkeiten. Das sind ein paar Prozentpunkte Unterschied in quantitativen Erhebungen. Können wir auch darüber sprechen, warum es diese Unterschiede gibt. Und der andere Ansatz wäre, dass man im Grunde so ein bisschen nach der psychischen Disposition schaut. Das ist das, was die Psychologie ganz stark macht. Und da kann man sagen, dass der Glaube an Verschwörungstheorien oft mit dem Gefühl, das mag real oder nicht real sein, eines Kontrollverlustes verbunden ist. der sich zum Beispiel auf das Private beziehen kann. Also man verliert den Arbeitsplatz oder jemand erkrankt schwer oder man verliert einen geliebten Menschen, dann kann das dazu führen, dass man dann, weil einem irgendwie der Boden unter den Füßen weggezogen wird in einem Lebensbereich, man dann nach besonderer Kontrolle sucht in einem anderen Lebensbereich und dann steigt die Neigung zu Verschwörungstheorien. Ich arbeite sehr viel mit Beratungsstellen zusammen, die Menschen beraten, deren Angehörige an Verschwörungstheorien glauben, und da aus den Fällen, die uns da berichtet werden, da hört man das immer wieder, dass das Dinge sind, die sowas triggern, die dazu führen, dass Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Dieser Kontrollverlust kann sich aber, und da wären wir dann bei so einer kulturwissenschaftlichen, kulturhistorischen Perspektive, halt auch beziehen, gar nicht mal auf das persönliche Erleben, sondern eher so auf die Gruppe, der man sich zugehörig fühlt. Man sieht irgendwie, dass das Land vor die Hunde geht, man hat den Eindruck, die Landschaft verödet, es gibt keinen Kinderarzt mehr, es gibt keinen Kindergarten mehr, es gibt keine Busse mehr, die fahren, die Deutsche Bahn schafft es nicht irgendwie, den Schienenersatzverkehr zwischen Tübingen und Stuttgart zu organisieren und so weiter und so fort. Und dann sagt man vielleicht, mir persönlich geht es ja noch ganz gut, aber ich habe das Gefühl, hier geht alles den Bach runter, und das erklärt man sich dann eventuell auch über Verschwörungstheorien. Da ist man dann ganz nah an dem, was der amerikanische Historiker Richard Hofstadter vor vielen Jahrzehnten schon als Statusverlustängste bezeichnet hat. Man schaut im Grunde auf die Kultur, auf die Gesellschaft in Teilen oder als Ganzes, stellt fest, das geht den Bach runter, und erklärt sich dann diese Degeneration, diesen Abstieg über den Glauben an Verschwörungstheorien.
Dieses Phänomen, dass man das Gefühl hat, inzwischen ist alles schlechter als früher, das gibt es ja schon eine ganze Weile. Also viele Menschen romantisieren ja ihre Vergangenheit beziehungsweise auch die Vergangenheit von einem Land oder von Prozessen. Würden Sie sagen, dass die Menschen dadurch auch schon immer dann an Verschwörungstheorien geglaubt haben? Oder was gab es quasi davor, wenn Menschen eben diesen Kontrollverlust erfahren haben?
Also da muss man sagen, das ist eine sehr gute Frage. All das, was wir jetzt gerade besprochen haben an Faktoren, das bezieht sich wirklich nur auf die westliche Welt in der Gegenwart, so seit den 60er, 70er Jahren. Denn davor war es völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Über Jahrhunderte hinweg in Nordamerika wie auch in großen Teilen Europas. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg setzt da ein Prozess der Stigmatisierung ein. Verschwörungstheorien wandern aus der Mitte der Gesellschaft an die Ränder der Gesellschaft. Und erst dann ist es überhaupt sinnvoll, all diese Faktoren zu diskutieren, über die wir gerade gesprochen haben. Davor ist es so, dass es einfach so normal ist, wenn alle Autoritäten wissenschaftlich, geistlich, politisch und so weiter einem immer erzählen, das ist halt so, die Weltgeschichte ist eine Abfolge von Komplotten, die Erde ist flach oder sonst irgendwas, dann braucht man nicht nach psychischen Dispositionen fragen, warum Menschen quasi an sowas glauben, sondern dann war das quasi in Anführungszeichen natürlich, hat aber natürlich auch dann immer bestimmte Funktionen wie Feindbildkonstruktion oder sonst was erfüllt. Aber was Sie gerade erwähnt haben, wir haben den Eindruck, es wird alles immer schlechter. Ich glaube, das ist insofern für den Glauben an Verschwörungstheorien in der Gegenwart, der eine bestimmte Form annimmt, der sich meistens gegen Eliten richtet, der meistens populistisch aufgeladen ist, ganz wichtig, weil er uns zwei Sachen erklärt. Zum einen, dass Verschwörungstheorien halt oft motiviert sind durch gesellschaftliche Transformationsprozesse, zum Beispiel Globalisierungserfahrungen, die natürlich gerade in der westlichen Welt und gerade auch bei Männern, da haben wir auch drüber gesprochen, eben dann zu Statusverlusten geführt haben oder Statusverlustängsten. Gut bezahlte Industriearbeitsplätze sind verschwunden, sind abgewandert. Die Rolle als Versorger und Beschützer kann nicht mehr so ausgefüllt werden. Und zum anderen erklärt diese Idee von früher war alles besser, diese Nostalgie, die dahinter steckt, natürlich auch, warum ältere Menschen empfänglicher sind für Verschwörungstheorien als jüngere. Denn so eine Nostalgie empfindet man halt eher mit 45 oder 65 als mit 15 oder 25, wo man doch noch ganz anders in der Regel in die Zukunft blickt und zumindest nicht die Zeit von vor 30 Jahren verklärt.
Wollen Sie mal was sagen zu regionalen Unterschieden von Verschwörungstheorien?
Regional jetzt auf welchem Level? Zwischen Baden, Badenern und Württembergern? Oder,
nee, so Level zum Beispiel Europa, USA oder ja.
Ja, da kann ich gerne was dazu sagen. Es ist so, dass es früher den Eindruck gab, Verschwörungstheorien gibt es ja nur in den USA. Also so in den Jahren zwischen 2008 und 2013, als ich begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen und ich ein, zweimal im Jahr mit Journalistinnen gesprochen habe, war es so, dass quasi die zweite Frage in jedem Interview immer war, warum glauben denn die Amerikaner so sehr an Verschwörungstheorien? Und die Implikation war immer, wir Europäer oder wir Deutschen tun das ja nicht. Da wissen wir mittlerweile, dass der Eindruck historisch falsch ist. Also im 18., 19. Jahrhundert, über weite Strecken des 20. Jahrhunderts, bis das stigmatisiert wird, also ist das völlig ausgeglichen. Danach ist der Glaube sicherlich in den USA weiter verbreitet und ist es auch heute, weil Faktoren, die diesen Kontrollverlust auffangen zum Beispiel, natürlich nicht so greifen wie in vielen europäischen Gesellschaften, wo einfach der Sozialstaat besser ausgebaut ist. Das heißt also, wenn es eine gute Krankenversicherung gibt, wenn es eine gute Arbeitslosenversicherung gibt, die sie auffängt, wenn sie mal die Arbeit verlieren, die ihre Behandlungskosten auch zahlt, wenn sie irgendwie an einer seltenen Art von Krebs erkrankt sind und nicht sagt, da ist jetzt aber so ein Limit und in anderthalb Jahren haben wir kein Geld mehr für eine Behandlung, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie diesen Kontrollverlust erleiden, als in einem Land wie den USA, wo diese Strukturen nur schwach und für viele Menschen gar nicht vorhanden sind. Hinzu kommt natürlich dann auch, dass wir in den USA ein anderes Mediensystem haben, das deutlich polarisierter ist. In Deutschland gibt es doch, auch wenn wir mittlerweile sehen, dass das zu bröckeln beginnt, immer noch einen recht breiten Konsens, wirklich, also wenn wir von der Taz schauen bis irgendwie zur Welt schauen, was zumindest als Fakten akzeptiert wird in mancherlei Hinsicht. Das ist in den USA nicht in diesem Maße gegeben, schon lange nicht mehr so gegeben. Also wenn Sie MSNBC schauen oder Fox News schauen, leben Sie in völlig unterschiedlichen Welten sozusagen. Und dann haben wir in den USA, das trägt sicherlich auch dazu bei, was die politischen Verschwörungstheorien der letzten Jahre angeht, halt ein extrem polarisiertes politisches System mit zwei Parteien, die sich zunehmend verfeindet gegenüberstehen, was mit dem Mehrheitswahlrecht und Entwicklung seit den 60er Jahren zusammenhängt. Und in so einer Situation traut man natürlich dem politischen Gegner irgendwann alles zu, auch sich gegen das Volk oder die eigene Partei zu verschwören. Wohingegen das deutsche System bei allen Spannungen, die wir da erleben und Anfeindungen, gerade gegenüber den Grünen auch in den letzten Jahren, es halt doch so ist, dass dieses System letztendlich immer noch ausgelegt ist auf Kooperation, auf Kompromiss, auf Koalition. Und der Partner von gestern ist der politische Konkurrent von heute, aber auch in den meisten Fällen der politische Partner von morgen. Da gibt es eine Partei, die bisher noch für alle anderen Parteien eben nicht in Frage kommt für solche Koalitionen, die aber halt noch lange nicht die Rolle spielt, die zum Beispiel die Republikaner oder die Demokraten in den USA spielen. Wenn wir dann über Nordamerika und Europa hinausschauen, also quasi Richtung globaler Süden schauen, Asien schauen, dann muss man sagen, dass wir nicht so viel wissen über die Rolle von Verschwörungstheorien in diesen Kulturen, gerade über die Geschichte. Wir wissen, in der Gegenwart gibt es die überall. Das ist ein globales Phänomen. Aber wir wissen zum Beispiel nicht, ob Verschwörungstheorien ursprünglich ein Produkt der europäischen Moderne sind, das im Zuge von Kolonialismus und Imperialismus quasi als Denkform exportiert wurde in andere Länder. Oder ob wir das zum Beispiel auch in China oder Japan bereits vor dem Kulturkontakt mit dem Westen finden. Was wir sagen können im Hinblick auf die arabische Welt und auch zum Beispiel große Teile Osteuropas, ist, dass dieser Stigmatisierungsprozess der Verschwörungstheorien nicht mehr, also quasi unnormal gemacht hat, aus der Mitte der Gesellschaft entfernt hat, in diesen Ländern nicht stattgefunden hat oder nicht in dem Maße stattgefunden hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe ein Projekt geleitet, 5 Jahre lang, zum Zusammenhang von Populismus und Verschwörungstheorien, das sich unter anderem auch mit Ungarn und Polen beschäftigt hat. Und da muss man sagen, da glauben praktisch alle an Verschwörungstheorien, egal ob sie jetzt rechtspopulistisch ausgerichtet sind oder nicht, weil das einfach völlig normal ist. Das zieht sich durch alle Parteien durch. Und ich habe viel mit Islamwissenschaftlern zusammengearbeitet. In der arabischen Welt sind Verschwörungstheorien auch weit verbreitet, sieht man ja auch, wenn man nur die Medien konsumiert oder wenn man Politikerstimmen hört aus diesen Jahren oder aus diesen Gegenden. Und das ist natürlich dann auch, hat dann auch einen Einfluss zum Beispiel auf Deutschland, wenn man sieht, dass es natürlich auch in Deutschland viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die dann oft Medien konsumieren aus ihren Heimatländern, wo halt Verschwörungstheorien im öffentlichen Diskurs dann ganz anders verhandelt werden als zum Beispiel in den deutschsprachigen Medien.
Wie würden Sie sagen, sollte man mit Verschwörungstheorien verfahren, beziehungsweise ab welchem Punkt ist das Maß, an dem jemand an Verschwörungstheorien glaubt, noch normal oder nicht normal, beziehungsweise wann und warum würden Sie sagen, sollte man einschreiten, wenn man mitbekommt, dass jemand sehr stark daran glaubt?
Das ist, glaube ich, nichts, was man allgemein beantworten kann. Es ist so, dass es sicherlich sehr viele Menschen gibt, die an sehr viele Verschwörungstheorien glauben und die im Alltag wunderbar zurechtkommen und die auch für andere Menschen keinerlei Gefahr darstellen, weil sie nur an bestimmte Verschwörungstheorien glauben. Man muss sagen, dass man Verschwörungstheorien wirklich differenziert betrachten muss. Die verschwörungstheoretische Weltsicht als solche ist sicherlich aus der Perspektive der modernen Sozial- und Kulturwissenschaften falsch. Die Welt funktioniert halt nicht so, dass sich ein paar Menschen abgesprochen haben, sondern kommen viel komplexere Faktoren ins Spiel. Aber die tut erstmal, muss man auch sagen, niemandem so richtig weh. Richtig problematisch werden Verschwörungstheorien, wenn sie Feindbilder generieren und wenn sie sich mit menschenfeindlichen Ideologien verbinden, wenn sie sich mit rassistischen Vorstellungen, antisemitischen, sexistischen, queerfeindlichen Vorstellungen verbinden. Aber sie können sich halt zum Beispiel auch mit sozialistischen oder kommunistischen Vorstellungen verbinden und dann oder liberalen Vorstellungen verbinden und dann sind sie deutlich, deutlich ungefährlicher. Das heißt, man muss immer genau hinschauen, was für dicke Ideologien, nenne ich das in dem Buch, das ich gerade geschrieben habe, hängen da dran an diesen Verschwörungstheorien, die ich als dünne Ideologien beschreibe, weil sie quasi nur so eine gewisse Perspektive vorgeben. Und dann kann man sagen, wird es jetzt gefährlich oder wird es nicht gefährlich?
Würden Sie sagen, dass die Stigmatisierung ein Schritt in den Weg in die richtige Richtung war oder eher, oder hätte man das eher im öffentlichen Diskurs angehen sollen und etwas bisschen breiter ansprechen?
Also der Begriff der Stigmatisierung ist einer, der jetzt nicht daher kommt, dass man gesagt hat, oh, Verschwörungstheorien sind doch doof und ihr spinnt doch alle. Das ist quasi so eine Folge davon, sondern die Stigmatisierung geschieht aufgrund des Einsickerns von Erkenntnissen der Sozialwissenschaften in den öffentlichen Diskurs. Das heißt, es gibt ab den 40er Jahren sozialwissenschaftliche Ansätze, die Verschwörungstheorien problematisieren, die entweder argumentieren, Verschwörungstheorien sind einfach falsch und schlechte Erklärungen der Welt oder argumentieren, Verschwörungstheorien sind gefährlich. Da kann man an Vertreter der Frankfurter Schule denken, wie Horkheimer, Adorno, Leo Löwenthal und so ein paar andere, die eben nach Deutschland schauen, auf den Holocaust schauen und sagen, okay, Verschwörungstheorien sind immer verbunden quasi mit rechtsextremen, faschistischen Vorstellungen, mit Autoritarismus, mit Antisemitismus und führen immer zu Gewalt. Und das ist ja so ein bisschen das Bild von Verschwörungstheorien, das auch in der Öffentlichkeit noch vorherrscht. Und überspitzt gesagt kann man sagen, die öffentliche Debatte über Verschwörungstheorien in Deutschland bewegt sich oft so auf dem Stand der Sozialwissenschaften der 50er Jahre. Ist nicht ganz falsch, aber ist halt auch nicht so richtig allgemein zutreffend. Ich glaube, dass wir, und so verstehe ich Ihre Frage auch, gut daran täten, manchmal weniger herablassend über Menschen zu sprechen, die an Verschwörungstheorien glauben. Dass wir genau hinschauen sollten und sagen sollten, wann ist das denn gefährlich? Aber selbst in den Fällen, wo es gefährlich ist, es lohnt sich eben zu fragen, warum glauben Menschen denn das? Was für Funktionen erfüllt das für die? Und vor allem, auf was für wirklich reale gesellschaftliche Missstände weist uns das hin? Also es ist, glaube ich, niemandem geholfen, wenn wir solche Menschen alle pauschal als Schwurbler abtun oder als Irre oder auch vielleicht pauschal abtun als rechtsextrem oder antisemitisch. Man kann viel sinnvoller gegen Verschwörungstheorien vorgehen, wenn man diejenigen identifiziert, die wirklich problematisch und menschenfeindlich sind und dann versucht, Brücken zu bauen zu denjenigen, die das nicht sind. Ein großer Fehler, glaube ich, während der Querdenken-Protest in der Corona-Pandemie war, dass diese Protestbewegung, die natürlich eh schon so einen Homogenisierungsdrive hatte, weil die Leute zusammen auf die Straße gegangen sind, aber eigentlich sehr heterogen war, von außen ganz schnell weiter homogenisiert worden ist. Weil dann ganz schnell gesagt wurde, die sind im Grunde alle rechts und die sind alle nach rechts unterwegs und warum gehst du mit denen da auf die Straße und so weiter und so fort. Es wäre, glaube ich, geschickter gewesen, zu versuchen, da Keile reinzutreiben in diese Gruppierungen und zu sagen, ja, also deine Anliegen, das kann ich teile die nicht, aber ich kann die irgendwie noch nachvollziehen, aber ich finde, da ist dann die Grenze. Das ist leider überhaupt nicht passiert. Das heißt, ich glaube, wir sollten differenziert damit umgehen, wir sollten vorsichtig sein, diese Leute zu beleidigen und zu beschimpfen, jedenfalls das pauschal zu machen. Denn, das muss man auch letztendlich anerkennen, irgendwo neigen wir alle immer ganz gerne zu Verschwörungstheorien. Wir sehen sie halt vor allem immer nur bei den anderen und da stören sie uns dann halt.
Ja, da sind wir wieder. Ich habe so ein bisschen eine Frage zum, weiß nicht, Entstehung, vielleicht auch Bedeutungsprozess von Verschwörungstheorien. Wir haben es ja kurz schon ein bisschen besprochen, was es so braucht, damit jemand daran glaubt, aber wie entsteht es? Ist da immer irgendjemand dahinter, der da irgendwas aussät? Oder manchmal sind es vielleicht auch größere Zusammenhänge? Ja, okay, vielleicht komme ich nachher noch zu anderen Fragen.
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die man so eigentlich in den allerwenigsten Fällen beantworten kann, weil natürlich Verschwörungstheorien auch für die Wissenschaft erst beobachtbar werden, wenn sie eine gewisse Popularität erreicht haben und zirkulieren. Was ich sagen kann aus einem großen europäischen Verbundsprojekt, das auch gerade zu Ende gegangen ist, wo wir uns den Einfluss von Digitalisierung auf Verschwörungstheorien in ganz Europa angeschaut haben. Es ist jetzt nicht so, dass in all diesen Regionen Verschwörungstheorien vor allem motiviert werden, irgendwie durch Einflüsse von außen, dass die entweder aus den USA USA einwandern. Das war vor 20 Jahren vielleicht in Deutschland mal vor allem der Fall. Oder dass es russische Desinformation ist, die dann großen Einfluss hat. Es ist viel eher so, dass Desinformation, gerade ausländische Desinformation, bestehende Verschwörungstheorien aufgreift und amplifiziert, aber im Normalfall nicht in die Welt setzt. Das heißt, wir dürfen nicht quasi in so ein umgekehrt verschwörungstheoretisches Muster verfallen, wo wir sagen, da gibt es irgendwie so ein paar Böse im Hintergrund und die setzen die Verschwörungstheorie in die Welt, um gewisse Ziele zu erreichen, weil dann ist man ganz nah daran, die eigene Verschwörungstheorie zu entwickeln, sondern im Normalfall geschieht das vermutlich so im Dialog zwischen Leuten im realen Leben, online vielleicht auch, die wirklich daran glauben, wo sich das dann herausbildet. Es gibt bestimmte Fälle, wo wir genau beobachten können, wo das herkommt. Es gibt also zum Beispiel diese Reptiloiden-Verschwörungstheorie, die behauptet, dass wir regiert werden von einer Elite außerirdischer Reptiloiden, die seit Jahrtausenden auf der Erde ihr Unwesen treiben. Die lässt sich zurückführen auf den englischen ehemaligen Fußballprofi, Fußballreporter, dann Pressesprecher der Grünen und dann eben was anderes Menschen, David Icke. Der hatte eines Tages ein Erweckungserlebnis und seitdem verbreitet er diese Verschwörungstheorie, also mit Feuereifer in 9-stündigen Vorträgen, die man sich auf YouTube anschauen könnte. Ich habe es nie geschafft, einen ganz anzuschauen, aber vielleicht jemand, der zuhört, möchte das mal machen, so in der Vorweihnachtszeit. Da wissen wir, einflussreiche Verschwörungstheorie gibt es genau eine Person, auf die sie zurückzuführen ist. Im Normalfall ist es nicht so leicht. Es ist allerdings auch so, dass das, was wir oft aus der Außenperspektive so als individuelle Verschwörungstheorien identifizieren, oft im Grunde nur so das neueste Kapitel eines viel längeren Komplottes ist aus der Sicht der Verschwörungstheoretikerinnen. Das heißt, die sehen irgendwelche Ereignisse und sagen, aha, Corona, und kommen dann zu dem Schluss, das soll den großen Austausch befördern. Oder sie kommen zu dem Schluss, das soll endlich uns in die Bargeldabschaffung treiben. Und auf einmal heißt es, alle nur noch digital und kontaktlos bezahlen und so weiter und so fort. Das heißt, es wird ganz oft an bestehende Verschwörungstheorien angebaut und insofern ist vieles, was dann geschieht, gar nicht so neu, weil in dem Sinne, dass es radikal anders ist, sondern eher so eine Fortsetzung mit einer etwas anderen Schwerpunktsetzung. Und das erklärt auch, warum das heutzutage oft so furchtbar schnell geht, dass diese Verschwörungstheorien oder neuen Kapitel auftauchen.
Das heißt, wenn jetzt Leute heute sagen, ja, das wird dann von der Regierung, also das ist ja auch wieder eine Verschwörungstheorie eigentlich zu sagen, das wird von der Regierung befeuert, aber es ist vielleicht, also jetzt im Bezug nochmal auf USA, vielleicht schon sowas, dass das mal aufgegriffen wird, wenn es einem gerade gut reinläuft, oder? So eine Verschwörungstheorie.
Ja, natürlich. Also es ist so, dass also gerade populistische Politikerinnen sehr oft auf Verschwörungstheorien rekurrieren und die oft auch sehr strategisch einsetzen. Und dann hängt letztendlich eigentlich immer davon ab, wie etabliert sind Verschwörungstheorien in der politischen Kultur, über die wir sprechen. Sind die also eine akzeptierte Wissensform oder sind sie, wie sie das in Deutschland vor allem sind und in anderen Teilen Mittel- und Nordeuropas, extrem stigmatisiert? In Deutschland kann man beobachten, dass also selbst die AfD sich oft versucht, eher zu mäßigen und nicht zu verschwörungstheoretisch zu klingen. In den USA haben wir mittlerweile eine Situation, in der Verschwörungstheorien vollkommen relegitimiert worden sind in Teilen der Öffentlichkeit, nämlich den republikanisch geprägten Teilen der Öffentlichkeit. Und die Lüge, die Verschwörungstheorie von der gestohlenen Wahl 2020 ist ja quasi sowas wie das Glaubensbekenntnis dieser Partei geworden. Das wird ganz offen verbreitet von Donald Trump, aber auch von vielen anderen. Und danach können wir natürlich an Länder denken, wo Verschwörungstheorien nie stigmatisiert waren und wo sie entsprechend auch eingesetzt werden von denen, die an der Macht sind. Wir können nach Ungarn schauen, zu Viktor Orban, oder wir können in den Iran schauen, wo das natürlich auch immer wieder passiert.
Eine Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich irgendeine Verschwörungstheorie mitkriege oder so, ist, beziehungsweise man merkt oft, dass Verschwörungstheoretiker sich ja total in Doppelmoralen und Doppelstandards irgendwie verstricken, dass sie in der einen Situation, wenn es reinpasst, gerade auch die Politiker, die eine Verschwörungstheorie verwenden und in der nächsten Situation dann eine Verschwörungstheorie, die der eigentlich widerspricht. Sind diese Leute sich dem bewusst und ignorieren das oder merken die das selber gar nicht, dass sie sich manchmal selber widersprechen?
Auch da muss man immer auf den Einzelfall schauen, aber ich glaube, oft ist es so, dass sie das gar nicht unbedingt wissen. Und deshalb ist zum Beispiel auch ein Ratschlag, den man Menschen geben kann, die im Umfeld jemanden haben, der an Verschwörungstheorien glaubt, wirklich offene Fragen zu stellen und zuzuhören und die Leute reden zu lassen, Interesse zu zeigen, nachzufragen. Denn das kann dazu führen, dass die, wenn die dann mal so richtig erklären, was sie alles glauben, irgendwann beginnen, die eigenen Widersprüche zu sehen. Und das kann ein Schritt sein, der dazu führt, dass sie beginnen, weniger an diese Verschwörungstheorien zu glauben, dass sie beginnen, dieses Gedankengebäude in Fragen zu stellen.
Ja, bei Ihrem Vortrag hatten Sie ja davon auch ein bisschen gesprochen, was es bedeutet, wenn man Menschen in der Familie oder im näheren Bekanntenkreis hat, die an Verschwörungstheorien glauben und wie man mit diesen Leuten umgehen muss. Weil Sie hatten gesagt, dass es zum einen natürlich wichtig ist, dass man sich selber ein bisschen positioniert, aber die Leute sollten ja nicht noch weiter isoliert werden, weil wenn man natürlich plötzlich keinen Berührungspunkte mehr mit Menschen hat, die was anderes glauben und sich nur noch mit sich selber oder mit Leuten beschäftigt, die Ähnliches denken, rutscht man da ja eher noch mehr ab. Würden Sie sagen, dass man selber engagieren soll, Familienmitglieder wieder in die Realität zurückzuholen, oder ist das eher was, das nicht so sinnvoll ist?
Auch da kann man keine pauschale Antwort drauf geben. Das muss man im Einzelfall entscheiden. Das hängt davon ab, wie tief sind die da drin, an was für Verschwörungstheorien glauben die, wie eng ist mein Verhältnis zu denen, wie stark und sicher fühle ich mich, dass ich die Kapazitäten habe, das anzugehen. Zum einen kann man sagen, ganz wichtig ist in solchen Fällen, man kann sich professionelle Hilfe holen. Man kann sich an diese Beratungsstellen wenden, die ich schon erwähnt habe, die da sehr gut und sehr pragmatisch auch beraten. In deren Beratung geht es allerdings oft gar nicht darum, zu sagen, wir müssen jetzt das Gegenüber, ihren Onkel, ihre Tante davon überzeugen, dass sie nicht mehr an Verschwörungstheorien glauben, sondern es geht eher darum, quasi so dazu beizutragen, dass das gemeinsame Familienleben wieder besser handhabbar ist. Das ist ein Unterschied zur Corona-Krise. In der Corona-Krise hatten wir oft den Fall, Vater möchte die Kinder impfen lassen, Mutter möchte das nicht, und da gibt es halt keinen Kompromiss, den man aushalten kann. Man kann halt nicht ein bisschen impfen oder sonst irgendwas sagen. Wir impfen jetzt das eine Kind, aber das andere nicht. Also das ist ja auch keine Lösung für diese Dinge in den meisten Fällen. Ist dann wieder was anderes. Das heißt, im persönlichen Umgang ist es so, dass man überlegen muss, wollen wir überhaupt über dieses Thema sprechen? Manchmal wollen die Leute gar nicht darüber sprechen. Vielleicht möchte man selbst auch gar nicht darüber sprechen. Dann wäre es trotzdem wichtig, dass man jenseits dieses Themas miteinander in Kontakt bleibt und einfach weiter miteinander spricht. Denn, das haben Sie ja gerade schon angedeutet, wenn man halt diese Leute quasi ausstößt aus der Familie, aus dem Freundeskreis, weil die solche Dinge glauben, dann kann das halt dazu führen, dass die, auch wenn sie vorher überhaupt nicht irgendwie rassistisch oder antisemitisch ausgerichtet waren, dann eingefangen werden von Leuten, die ihnen dann quasi Gemeinschaft anbieten, Freundschaft anbieten, die diese Einstellungen haben und sie entsprechend dann im Laufe der Zeit beeinflussen.
Okay.
Dann ist es so, dass man, wenn die darüber sprechen wollen und man selbst nicht darüber sprechen möchte, es wichtig ist, dass man klare Grenzen setzt. Dass man sagt, okay, wir gehen jetzt vielleicht einmal die Woche 1,5 Stunden spazieren, im Laufen ist man eh entspannter, und wenn wir loslaufen, geht's los mit dem Thema, und wenn wir wieder bei uns zu Hause angekommen sind, dann ist das Thema aber auch durch. Das heißt, begräbt es dann wieder für eine Woche. Und wenn man wirklich die Hoffnung hat, man kann die Leute vom Gegenteil überzeugen, dann sollte man es eben eher so machen, wie wir gerade schon angesprochen haben, dass man Fragen stellt, dass man Interesse zeigt, dass man sagt, jetzt erzähl doch mal, ich möchte verstehen, wie du die Welt siehst, warum das ein Experte ist, warum du dieser Quelle vertraust und so weiter und so fort. Kann, wie gesagt, dazu führen, dass die Leute irgendwann beginnen, die eigenen Widersprüche zu sehen. Es kann aber auch dazu führen, dass sie offener werden für Gegenpositionen, dass sie dann irgendwann vielleicht sagen, okay, jetzt hast du mir so viel zugehört, jetzt erzähl du mir doch mal, warum du das alles ganz anders siehst, und dann auch bereit sind, sich darauf einzulassen. Denn im Normalfall ist es nämlich so, wenn man ihnen quasi mit Fakten kommt, mit Gegenbeweisen kommt, dann machen die Schotten dicht, und das hat eher dann einen gegenteiligen Effekt.
Ja, also kann man sich jetzt merken für die kommenden Weihnachtstage, die eh schon stressig sind, vielleicht lieber etwas nachsichtiger sein, jetzt vielleicht gucken, dass man aus der Situation wieder rauskommt und dass die Weihnachtstage einfach weniger stressig sind, als sie es ohnehin schon sind. Ich würde sagen.
Ja, ich habe vielleicht auch noch ein bisschen Fragen zu Ihrer Schreibarbeit. Sie haben ja mehrere Bücher geschrieben, die so ein bisschen das Thema ansprechen. Und wie gehen Sie denn da vor? Also Sie arbeiten bestimmt wissenschaftlich. Wo greifen Sie da Themen auf? Wie geht man da am besten ran?
Naja, das ergibt sich im Grunde so ein bisschen aus der Arbeit, die man macht. Also wie gesagt, das erste Buch, das ich über Verschwörungstheorien geschrieben habe, das war ein englisches Buch, das ist auch nur für ein Fachpublikum, und das beschäftigt sich halt mit der Geschichte von Verschwörungstheorien in den USA. Das war wirklich was, was ich mir als Thema gesetzt habe, weil ich mein Seminar dazu unterrichtet hatte, quasi so eine Forschungslücke sah und gesehen habe, okay, da kannst du was machen dazu. Und dann entwickelt man das halt wirklich über Jahre hinweg, dass man sich überlegt, dann, wie baue ich das auf, wozu wird es Kapitel geben, was passiert da eigentlich? Das heißt, man liest sehr viel, man schaut sich sehr viel an, denkt viel darüber nach und dann ergibt sich das. Bei diesen beiden eher populär wissenschaftlichen Büchern, also das eine von 2018, das jetzt, das vor ein paar Wochen erschienen ist, da war die Motivation anders, aber auch ein bisschen unterschiedlich. Also das von 2018, das ist im Grunde entstanden aus dieser Dynamik, die sich ab 2014 ergeben hat, über die wir eingangs gesprochen haben. Dass ich halt immer wieder angefragt wurde, mich dazu zu äußern. Am Anfang habe ich gesagt, also ich kenne mich mit Deutschland überhaupt nicht aus. Und dann habe ich gesagt, es gibt aber niemand anderen. Und damals hat wirklich sich niemand anders mit dem Thema beschäftigt in Deutschland, außer mir wissenschaftlich. Dass ich also begann, mich auch da einzulesen. Dann gibt man so ein paar Interviews, dann wird man eingeladen zu Vorträgen an der Volkshochschule oder sonst irgendwo. Und da geht es immer um die gleichen Fragen. Was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien? Haben Verschwörungstheorien eine Geschichte? Wird das durch das Internet alles schlimmer? Und was hilft denn gegen Verschwörungstheorien? Also ein bisschen auch das, was wir jetzt auch hier behandelt haben in diesem Gespräch. Und irgendwann hatte ich diese Fragen so oft beantwortet, dass ich dachte, jetzt könnte ich eigentlich auch ein Buch schreiben dazu. Okay. Und dann hatte mich eh gerade jemand kontaktiert, den ich von früher kannte, der jetzt in einer Agentur arbeitete und der auf der Suche war nach Leuten, die quasi einerseits wissenschaftlich arbeiten, andererseits in der Lage sind, das dann auch einem breiteren Publikum zu erzählen. Und da kam dann eben dieses Buch von 2018 raus. Und das Buch, das jetzt gerade erschienen ist, das hat sich im Grunde ergeben aus einem gewissen Unwohlsein, das ich empfunden habe während der Pandemie, als ich beobachtet habe, wie zunehmend über Verschwörungstheorien gesprochen wurde und was für Fehleinschätzungen und Annahmen da eben auch von vermeintlichen Expertinnen immer wieder verbreitet worden sind, die dann in die Politik eingeflossen sind, die dann auch teilweise in so Präventionsmaßnahmen eingeflossen sind, in Handreichungen für Schulen. Und das Ganze war dann eben ein Versuch aufzuarbeiten, einerseits, was ist eigentlich geschehen mit Verschwörungstheorien in den letzten paar Jahren in den USA und Deutschland, konzeptionell so ein paar Sachen zur Definition und zur Funktionsweise zu klären und sich aber auch anzuschauen, wie wird eigentlich über Verschwörungstheorien in Deutschland gesprochen und warum ist das vielleicht nicht immer so ganz hilfreich.
Und wenn Sie so daran geschrieben haben oder auch so im Allgemeinen, Sie beschäftigen sich ja viel damit, haben Sie da irgendwie Momente gehabt, wo Sie sich irgendwie so das Gefühl hatten, Sie rutschen fast selber rein, dass Sie daran glauben? Oder wenn ja?
Nein. Also bei diesen Sachen nicht und bei den Verschwörungstheorien, um die es im Buch geht, nicht. Es ist so, dass ich prinzipiell alles glaube, was mir über die FIFA erzählt wird. Egal aus welcher Quelle es kommt, aber okay. Da kann man jetzt ja sagen, das ist ja keine Verschwörungstheorie, sondern das ist einfach dann die Wahrheit. Also wenn mir jemand sagen würde, dass Gianni Infantino mit dem Teufel ums Feuer tanzt, würde ich sagen, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe aber mal an eine Verschwörungstheorie geglaubt, wenn auch nur für ein paar Minuten. Und das war die Mondlandungsverschwörungstheorie. Es war 1999, 30 Jahre Mondlandung. Ich habe in England studiert damals und las in dem Unimagazin einen großen und fantastischen Artikel darüber, dass die Mondlandung im Fernsehstudio inszeniert wurde. Und ich war hin und weg. Und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ich dachte, warum hat mir das nie jemand gesagt? Das ist so überzeugend. Die Fahne, die kann nicht wehen. Es gibt keinen Wind auf dem Mond und all diese Beweise, die da angeführt werden. Und dann habe ich umgeblättert und dann kamen all die Gegenbeweise. Und das hat dann wahrscheinlich in mir so gegärt, fast ein Jahrzehnt, bis ich dann wirklich wissenschaftlich begann, mich mit Verschwörungstheorien zu beschäftigen. Es ist aber wirklich eine sehr lehrreiche Episode in zweierlei Hinsicht. Zum einen, weil sie daran erinnert, dass nicht alle Verschwörungstheorien gefährlich sind. Also ich kenne niemanden, der aufgrund seines Glaubens an die Mondlandungsverschwörungstheorie losgezogen ist, um jemand anderem Gewalt anzutun. Und ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die mir im Laufe meines Lebens begegnet sind, die an diese Verschwörungstheorie glauben und die ansonsten voll in die Gesellschaft integriert sind, wunderbar funktionieren, für niemanden gefährlich sind, sondern oft sehr sympathische Menschen sind. Und zum anderen erinnert es mich immer wieder daran, wie leicht es ist, an Verschwörungstheorien zu glauben. Dass man also nicht sagen sollte, ich bin für sowas überhaupt nicht anfällig, mir kann das gar nicht passieren. Und dann mit dem Finger auf die zu zeigen, die daran glauben.
Was würden Sie sagen, wie wird KI das Ganze verändern? Weil ich habe jetzt gestern tatsächlich ein Video gesehen, da hat jemand mit Hilfe von KI ein Auto gefilmt und so getan, als hätte dieses Auto quasi Schäden. Und das hat ausgesehen wie so ein Video für die Versicherung quasi, um damit Versicherungsbetrug zu begehen. Sehen Sie das als realistische Gefahr oder ist das eher, wie es gerade häufiger passiert, so ein bisschen so eine Panikmache vor der KI?
Also ich glaube nicht, dass KI in dieser Hinsicht der große Gamechanger ist. Mhm. Weder in positiver noch in negativer Hinsicht. Es ist so, dass KI natürlich Beweise fälschen kann und viel überzeugender machen kann, als das vielleicht sonst der Fall wäre. Und natürlich gibt es Leute, die es darauf angelegt haben, die Verschwörungstheorien pushen, um zum Beispiel damit Geld zu machen oder als politische Propaganda, für die das dann ganz gelegen kommt. Und deren Arbeit das Ganze natürlich auch einfacher macht. Die Leute, die das dann rezipieren, da muss man allerdings sagen, es ist jetzt nicht so, dass die Leute im Internet irgendwie solchen Sachen begegnen und dann beginnen, an Verschwörungstheorien zu glauben und misstrauisch gegenüber der Regierung werden. Sondern es ist so, nach allem, was wir wissen, gehen die Leute recht gezielt ins Internet und suchen sich da bestimmte Sachen, weil sie ohnehin schon misstrauisch sind. Das heißt, wer ohnehin zu einer Verschwörungstheorie neigt, die dann plausibilisiert wird durch KI-generierte Belege und gefälschte Beweise, den überzeugt das dann. Aber wer dem ohnehin eher ablehnend gegenüberstand, der wird sich auch von der KI vermutlich nicht täuschen lassen. Insofern sehe ich da den Einfluss der KI durchaus, aber ich glaube, er ist begrenzt. Was wir sicherlich nicht haben werden, ist, dass die KI ganz viele Verschwörungstheorien generiert, die dann irgendwie wirkmächtig werden. Also das passiert, glaube ich, nicht. Und die KI wird auch nicht der große Gamechanger sein, was den Umgang mit Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, angeht. Da gibt es so eine Reihe von Studien, die nahelegen mittlerweile, dass also wenn Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, sich mit Chatbots unterhalten, die sie von ihren Überzeugungen besser abbringen können als Gespräche mit realen Menschen. Mhm. Das kann in gewisserlei Hinsicht sein, das hat aber dann, glaube ich, eher damit zu tun, dass nicht, dass die KI die besseren Fakten hat, sondern dass die Menschen sich von der KI nicht verurteilt fühlen. Mhm. Weil sie wissen, es ist halt kein realer Mensch, dem man da gegenüber sitzt, sondern es ist eine Maschine, es ist ein Algorithmus, der das zusammenstellt und es ist keine Persönlichkeit dahinter, die mit dem Finger auf mich zeigt, sondern mich so neutral behandelt. Das kennen wir alle von unseren Interaktionen mit der KI, die ist immer total freundlich, auch wenn sie totalen Schluss erzählt irgendwie. Mhm. Gleichzeitig ist es so, dass bei den meisten dieser Studien, die da durchgeführt worden sind, die da auch teilweise recht gehypt worden sind, wenn man genauer hinschaut, sieht man, die Menschen, die daran teilgenommen haben, die vermeintlich an Verschwörungstheorien glauben, die glauben gar nicht so fest in der Regel an Verschwörungstheorien. Die haben vielleicht eher so eine generelle Neigung dazu als feste Überzeugungen. Und da wissen wir seit langem aus der Forschung, bei diesen Menschen kommt man mit den Fakten meistens noch ganz gut weiter. Das heißt, ich glaube nicht, dass KI das Feld radikal verändern wird.
Und also Sie haben sich jetzt ja richtig viel in diesem Feld bewegt. Sie haben ja vorhin ganz am Anfang ja auch gesagt, dass Sie am Anfang gar nicht unbedingt viel dazu schreiben wollten. Sie haben ein Buch geschrieben, dann waren Sie, jetzt ist es fertig. Aber jetzt werden Sie total viel zu Interviews eingeladen. Jetzt beschäftigen Sie sich ständig mit dem Thema. Ist es denn für Sie immer noch spannend und wollen Sie auch noch weiter daran arbeiten? Oder haben Sie auch Lust, mal wieder was ganz Neues zu machen?
Beides. Mhm. Also es ist so, dass sich ja mein Fokus auch verschoben hat im Laufe der Zeit. Das heißt, man kann natürlich aus einer Perspektive sagen, okay, der arbeitet jetzt irgendwie seit 20 Jahren zu Verschwörungstheorien. Mhm. Das muss doch irgendwie langweilig werden. Aber es ist natürlich was völlig anderes, ob ich mich irgendwie mit der puritanischen Kultur in Neuengland im 17. Jahrhundert beschäftige oder ob ich mich damit beschäftige, wie über Verschwörungstheorien im politischen Diskurs in Deutschland im 21. Jahrhundert gesprochen wird und zu was für Bildungsmaßnahmen das führt und wie sinnvoll die sind oder nicht. Das ist ja völlig unterschiedliches. Ich bin gerade noch dabei mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich diese Verbundprojekte durchgeführt habe zur Digitalisierung und dem Einfluss in Europa und auch zu Populismus und Verschwörungstheorien, die letzten Publikationen klar zu machen. Also dazu, ich schreibe so ein kleines Buch zum Zusammenhang von Populismus und Verschwörungstheorie. Wir machen so ein Band eben zum Einfluss der Digitalisierung in Europa, die beide dann nächstes Jahr erscheinen. Ich mache mit einem schwedischen Musikwissenschaftler ein Buch zum Sound of Conspiracy. Da geht es quasi darum, was für eine Rolle Ton und Musik spielt in Verschwörungstheorien, wie aber vielleicht auch zum Beispiel in Musikverschwörungstheorien verhandelt werden. Also wir kennen das alle, wenn in so einem Thriller die Szenen kommen, wo die Leute die Köpfe zusammenstecken, dann gibt es oft eine bestimmte Musik, natürlich auch eine bestimmte Kameraführung. Darum geht es so ein bisschen in dem Band. Das ist ganz spannend. Und dann muss ich mal schauen, was ich mache. Irgendwas wird sich bestimmt auch in dem Bereich ergeben. Ich habe allerdings auch vor, mich vor allem zu beschäftigen, jetzt in den nächsten Jahren, so mit der Literatur- und Kulturgeschichte des Tennis. Oh. Also was völlig anderes.
Ganz was anderes.
Ja.
Ja, okay. Interessant. Wollen Sie denn einfach für die Leute, die Ihre Bücher gar nicht kennen, nochmal nennen, welche das sind?
Also ich glaube, ich nenne zwei, weil dieses Ding von 2014, das kostet irgendwie 100 Euro und wird wahrscheinlich mittlerweile auch vergriffen, das lesen nur Wissenschaft. Das kann man aber natürlich zum Beispiel in Bibliotheken wie der Tübinger Uni-Bibliothek ausleihen. Mhm. Das heißt Plots, Designs and Schemes, American Conspiracy Theories from the Puritans to the Present. Und dann gibt es die beiden Bücher von die bei Suhrkamp erschienen sind. Das eine 2018 mit dem Titel Nichts ist, wie es scheint, über Verschwörungstheorien. Das ist so eine allgemeine Einführung in das Thema. Und dann erschienen jetzt Ende September die Alarmierten, was Verschwörungstheorien anrichten, wo es eben zum einen um das geht, was mit Verschwörungstheorien in den letzten Jahren passiert ist und auch wie über Verschwörungstheorien gesprochen wird. Und der Titel ist so ein bisschen doppeldeutig, denn die Alarmierten bezieht sich zum einen auf diejenigen, die sich Sorgen über Verschwörungen machen, die die überall entdecken, aber auch auf diejenigen, die sich eben Sorgen machen um den Einfluss von Verschwörungstheorien auf die Demokratie.
Ja, okay, vielen Dank. Dann sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ihr habt das Freie Radio, ihr hört das Freie Radio Wüstewelle auf der UKW 96,6 und wir sind das Lokalmagazin und im Studio waren heute
Damaritz,
Bimi,
Sulvey und wir hatten einen Gast, nämlich
Michael Butter.